Wir machen es ohne Beamer und komprimiert. Ich denke, ihr wollt alle noch pünktlich zum Mittagessen zu Hause sein. Aber mal eine andere Frage. Wer hat schon mal eine Versicherung abgeschlossen? Einmal Hände hoch. Also die meisten, ne? Wer hat schon mal das Kleingedruckte gelesen? Alles andere hätte mich gewundert. Aber die allerwenigsten, oder? Ich hab's noch nie gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich schließe die Versicherungen bei uns im Ort, bei der Provinzial ab und ich sag dem immer das Gleiche. Wenn ich Fragen habe, ich weiß, wo du bist. Aber rettet mich das? Genau, Andreas, der sitzt. Rettet mich das wirklich? Im Falle eines Falles? Ich meine, ich werde informiert, ne? Dass ich eventuell auch keinen finanziellen Ausgleich bekomme, weil irgendwas verkehrt gelaufen ist. Es kann alles passieren, ne? Warum frage ich das? Was ist das hier? Was ist das? Sehr viel Kleingedrucktes, oder? Für wen? Für wen ist das? Für uns. Wer ist mit uns gemeint?
Die lesen. Die Menschen, die lesen das.
Die lesen können, aber auch die nicht lesen können. Die dürfen es hören. Also es ist auch für die, die nicht lesen können. Jeder, der nach der Wahrheit sucht. Ist es auch für die, die nicht danach suchen? Auch? Gibt es irgendeine Menschengruppe, für die es nicht ist? Kann sich irgendeine Menschengruppe irgendwo auf diesem Kontinent dem entziehen und sagen, für mich ist es nicht? Ich glaube zum Beispiel, keine Ahnung an was. Stimmt nicht, oder? Also im Grunde ist es doch eine Information, die wir da drin finden, die für alle Menschen gedacht ist, oder? Aber auch in der Bibel trennt sich das. Also man muss schon gucken, was ist an wen geschrieben. Welches Wort richtet sich an welche Menschengruppe? Es gibt Verse, die sind an das Volk Israel gerichtet. Das können wir nicht auf uns übertragen. Wir können es vielleicht irgendwo anwenden, aber wir können es nicht eins zu eins übertragen. Es gibt Worte, die sind persönlich zu Menschen gerichtet. Wir lesen es, es ist eine Information für uns, aber wir können es nicht immer eins zu eins auf mich beziehen. Es gibt Worte, die an die Gemeinde gerichtet sind. Es gibt aber auch Worte an die Menschen, die sagen, es interessiert mich nicht. Auch an die Menschen ist es auch gerichtet. Das heißt nicht, dass wenn ich sage, ich habe damit nichts zu tun, ich bin außen vor, ich bin Moslem, ich bin Buddhist, ich bin Atheist, dass es dann nicht mehr für diese Person gelten würde. Funktioniert nicht. Warum nicht? Weil es der Schöpfer ist, der Schöpfer aller Menschen, der uns dieses Kleingedruckte gegeben hat als Information. Warum predigen wir oder warum tragen wir diese Information weiter? Ich sag mal, wenn ich ein Hochhaus von außen stehe und sehe, es brennt in einem Stock, die Menschen, die da drin sind, die sehen das nicht, oder? Vielleicht kommt irgendwann mal der Rauch durch, aber sehen können sie es nicht. Aber ich als Außensteher, ich sehe zum Beispiel, irgendwo in einem Fenster brennt es. Was mache ich dann? Ach, die sind schon erwachsen, die werden schon drauf kommen. Und geh weiter, ne? Man will sie ja nicht stören. Vielleicht ist der eine oder andere gerade beschäftigt. Vielleicht ist der eine oder andere gerade aus der Spätschicht gekommen und er schläft gerade. Er braucht seinen Schlaf. Wir lassen es einfach geschehen, oder? Machen wir das? Oder machen wir richtig Randale? Und dann kann sich immer noch jeder entscheiden. Wer mag, bleibt drin. Wer nicht mag, geht raus. Ich würde sagen, in dem Fall würden wir sogar den einen oder anderen vielleicht sogar an den Haaren rausziehen, oder? Und sagen, ich ziehe dich erst raus und dann kannst du dich entscheiden, ob du nochmal reingehst. Was ist die Bibel? Die Bibel ist doch nichts anderes. Gott schreit die Information in die Welt hinein. Damals, als er hier auf der Erde war, Jesus hat das Wort gepredigt. Jesus hat gewarnt, die Menschen. Aber nicht gezwungen. Nicht gezwungen. Aber wichtig ist es, die Information weiterzugeben. Ich hatte zum Anfang der Predigt heute genau die gleiche Frage gestellt, was auch am Freitag schon, von Dietmar als erstes. Wie war die Frage? Wer ist Jesus? Ja, aber erstmal war die Frage, wer ist Jesus? Dann kam Andreas raus mit einer Botschaft. Was war seine Frage? Wer ist Jesus? Für Petrus, für Judas, für Pontius Pilatus. Ich hatte den ersten Teil meiner Predigt da schon fertig. Ich musste schmunzeln. Ich hatte die gleiche Frage, wer ist Jesus? Ostern beschäftigt man sich besonders mit Jesus, sage ich mal. Besonders. Die meisten Texte, die ich hier ausgesucht hatte, die haben wir heute schon gelesen, schon gehört. Deswegen brauche ich das nicht wiederholen. Nur ich habe versucht, so ein bisschen mir das vorzustellen, damals bildlich. Es war ja wirklich sehr turbulent, das Wochenende, oder? Für die Jünger, für die Frauen. Es war wirklich sehr turbulent. Der eine oder andere hat vielleicht die Worte Jesu, die klangen noch nach. Und plötzlich sehen sie ihn schon tot. Wer hat das schon mal erlebt in der Familie, dass plötzlich jemand verstorben ist, wo man das gar nicht so erwartet? Ne? Man fragt sich, echt jetzt? Man spürt vielleicht noch die letzte Berührung, das letzte Wort. Und jetzt ist alles vorbei? Und wenn wir gucken, wie schnell das bei Jesus ging, vom letzten Abendmahl, das Pascha-Fest, was er mit den Jüngern gehalten hat, bis zur Kreuzigung, wie viel Zeit war das denn? Sehr wenig, oder? Das war wirklich sehr wenig. Und man stellt sich die Frage, und jetzt? Alles vorbei? Und doch sollte an diesem Sonntag alles anders werden. Bei uns in der deutschen Sprache heißt es einfach nur Sonntag. Sagt vielleicht nicht viel aus. Es ist der erste Tag der Woche. Wie ist es denn im Russischen übersetzt? Auferstehung. Im kommunistischsten Land heißt der Sonntag Auferstehung. Ist doch schön, oder? Man hat vieles ausradiert, aber den Kern, den hat man nicht ausradiert. Auferstehung. An diesem ersten Tag der Woche wird alles anders. Für die gesamte Welt. Alles wird anders. Und wie oft hat man sich damals die Frage gestellt, wer ist dieser? Die Jünger, als er den Sturm gestillt hat. Wer ist denn dieser? Selbst Wind und Wetter gehorchen ihm. Sünden vergeben. Wer ist dieser? Wie viele haben sich wohl damals die Frage gestellt bei der Auferstehung? Wer ist dieser? Wie geht sowas? Wir haben doch selbst gesehen, wie er beerdigt wurde. Und plötzlich ist das Grab leer. Der Engel musste nicht das Grab öffnen, damit Jesus raus konnte. Nein, das musste er nicht. Jesus war ja gar nicht mehr drin. Aber der Engel, der öffnet die Gruft, damit die Menschen sehen können, das Grab ist leer. Die konnten sehen, da hat er gelegen. Da sind die Tücher noch, das Schweißtuch. Alles ist da. Aber Jesus, er ist nicht mehr da. Der Tod konnte ihn nicht halten. Wer ist dieser? Und so gibt es einige ganz wichtige Punkte. Ich werde sie nur kurz andeuten. Jesus ist Gott. Sind wir damit einverstanden? Jesus ist Gott. Es ist nicht das kleine Kind, das wir zu Weihnachten immer denken. Oder dieses Opfer am Kreuz. Opfer jetzt im Negativen, wie es in der heutigen Zeit benutzt wird. Ne? Nein, Jesus ist Gott. Und er tat das freiwillig. Er tat das nicht, weil er nicht anders konnte. Von der Macht her meine ich jetzt. Er konnte, wenn er es wollte. Aber was wäre mit uns? Es war der Plan Gottes. Und er hat sich freiwillig dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Wer war er noch? Jesus war Mensch. Richtig? Wenn einer Nein sagt, dann lese ich die Verse vor. Also so ist es nicht. Die Bibel sagt es uns ganz deutlich. Jesus war auch Mensch. Jesus wurde Mensch. Er hat es nicht wie einen Raub festgehalten, was Lal gelesen hat. Es war seine natürliche Form. Er war Gott, aber er entschied sich dafür, Mensch zu werden. auf die Erde zu kommen. Und auch da stellt man sich die Frage. Das riesengroße Universum, er entscheidet sich für diese kleine Erde hier. Dieser Punkt irgendwo, ne? Könnte man sagen, okay, damals, das war die römische Zeit, der müsste zumindest in Rom geboren werden, im Kaiserpalast, oder? Aber doch nicht in Judäa. Unscheinbares Kleines unter der Vorherrschaft Roms. Nichts Weltbewegendes. Von wem? Maria? Wer hat Maria damals gekannt? Ich glaube, es gab nicht viele. Die wenigsten wahrscheinlich von der Weltbevölkerung. Die wenigsten. Er entscheidet sich dafür. Und dann, unter beschwerlichsten Voraussetzungen, auf einer Reise irgendwo im Stall oder ne, abgelegen, in armen Verhältnissen, kommt er zur Welt. Gott kommt auf diese Welt als Mensch. Um zu sterben, haben wir gehört. Das ist die Frage, wer ist Jesus? Jesus ist Gott. Jesus ist Mensch. Aber was bringt das für uns jetzt in erster Linie? Wir wissen es. Er ist Gott, er ist Mensch. Was bringt es mir persönlich? Er sagt, ich bin die Tür. Da wird es doch interessant, oder? Wie kann ich zum Vater kommen? Ich, so wie ich bin, zum Vater, zum Heiligen Vater. Wie geht das? Jesus sagt, ich bin die Tür. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Merken wir, wie wichtig Jesus ist für jeden von uns? Wir können an Gott glauben. Es bringt uns gar nichts. Es bringt uns nichts. Wir kommen an dieser Mauer nicht dran vorbei, die zwischen uns Menschen und Gott steht. Wir kommen nicht dran vorbei. Aber Jesus sagt, ich bin die Tür. Durch Jesus können wir, haben wir freien Zutritt zu Gott. Aber nur durch Jesus, durch sein Sündopfer, durch das Blut. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn von wie vielen Sünden? Einer? Oder erst bei 1000? Erst wenn das Maß voll ist? Der Sünde, Einzahl. Eine Sünde. Und es reicht aus, um mich zu töten. Und jeder von uns stirbt, oder? Das ist der Lohn der Sünde. Wir sterben alle, wenn wir nicht entrückt werden. Sonst sterben wir alle. Die Bibel sagt doch, ohne Blutvergießen keine Vergebung. Es gibt so viele Menschen, die aus irgendwelchen Motiven sagen, gerade in der heutigen Zeit, man will ja kein Blut mehr sehen. Fleisch soll ja verboten werden. Ist ja alles schlecht und schändlich und wollen wir nichts mehr zu tun haben. Alle nur noch Fallobst am besten essen. Ne? Nur noch Fallobst. Die Bibel sagt aber nein. Ohne Blutvergießen keine Vergebung. Wenn wir, egal aus welchen Motiven, uns versuchen vom Blut Christi zu distanzieren, das bedeutet unseren Tod. Das bedeutet unseren Tod. Jesus vergoss sein Blut freiwillig für mich und für jeden, der es für sich persönlich in Anspruch nimmt. Das Opfer, der Preis, er wurde bezahlt. Wie gehe ich damit um? Und ich finde, das ist die wichtigste Frage für jeden persönlich. Wie gehe ich damit um? Was mache ich damit? Jesus sprach, es ist vollbracht. Das heißt, es ist vollbracht, da muss nichts mehr getan werden. Die Schuld kann vergeben werden. Ich muss es nur in Anspruch nehmen für mich. Wenn ich sage, nein, ich bin Atheist, ich glaube nicht daran, dann mag das so sein. Das funktioniert auch eine Weile, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann funktioniert es nicht mehr. In den Versen, was Lahl vorhin gelesen hat, in Philipper 2, die Verse 9, 10 und 11, da steht nämlich, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, auf dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist. Jede Zunge, jedes Knie, himmlisch, irdisch, unterirdisch, also es ist keine Ausnahme. Es ist keine Ausnahme. Es wird nicht gesagt, dass die, die nicht glauben oder die an was anderes glauben, okay, für die ist ein Sonderweg. Nein, Jedes Knie wird sich beugen, ist eine Tatsache, ist eine Information, die man erstmal weitergibt. Ne? Und jede Zunge wird bekennen, Jesus ist Herr. Und warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Ganz einfach. In Matthäus 5, Vers 25 möchte ich einfach mal ein paar Verse lesen. Da steht, wenn jemand dich vor Gericht ziehen will, einige dich schnell mit deinem Gegner, solange du noch mit ihm auf dem Weg dahin bist. Sonst wird er dich dem Richter ausliefern und der wird dich beim Gerichtsdiener übergeben. Und du kommst ins Gefängnis. Ich versichere dir, du kommst erst dann wieder heraus, wenn du den letzten Cent bezahlt hast. Ich möchte jetzt gar nicht so groß in diesen Text rein. Aber ist es nicht genauso mit uns Menschen? Wir sind, seit der Geburt, ist jeder Mensch auf dem Weg. Auf dem Weg wohin? Wie ist es bei einem Auto? Wenn man ein gebrauchtes Auto kauft, was ist die Frage? Wie alt ist es, oder? Wenn einer sagt, 20 Jahre alt, ist es Schrott. Aber wir merken, mit jedem Tag wird es älter. Gut, ein Auto kann irgendwann mal ein Oldtimer werden, dann wertet es das wieder auf. Aber ist es bei uns Menschen nicht anders? Man fragt, wie alt bist du? Ne? Und man weiß schon, okay, man kann schon ungefähr so ausrechnen, wie viel noch da ist. Ne? Wenn einer sagt 50, dann sind es vielleicht noch, wenn es hochkommt, 30, 40 Jahre. Man weiß irgendwo, bei 100, wenn es dreistellig wird, ist bei den allermeisten spätestens dort ist Ende. Von der Geburt zum Tod, das ist doch unser Weg. Man kann auch sagen, zum Gericht. Man kann auch sagen, zum Gericht. Und es ist wichtig, sich während man dorthin geht, sich zu einigen. Jeder Mensch hat die Chance, während er hier lebt, vor Gott die Knie zu beugen. Während er lebt. Welchen Vorteil hat das? Solange ich das in diesem Körper hier auf Erden tue, heißt das, es verändert sich was. Wir kennen das ja. Eine Person kann ja vieles sein. Eine Person kann Vater sein, Chef sein, Scharfrichter sein, Staatsanwalt sein. Und es kommt immer darauf an, wie stehe ich zu dieser Person. Wenn ich der Sohn bin, dann ist doch alles gut. Wenn es aber mein Scharfrichter ist, dann haut er mir den Kopf ab. Das ist nicht gut, oder? Das ist nicht gut. Man entscheidet, während man hier lebt. Wer ist Jesus für mich? Wir haben gelesen, er ist Gott, er ist Mensch, er ist die Tür, vieles anderes noch, vieles andere noch. Aber ist er mein Richter oder ist er mein Retter? Diese Frage, die entscheiden wir, während wir hier leben. Und ich glaube, das ist die wichtigste Frage überhaupt. Wer ist Jesus für mich? Ist er mein Retter oder wird er zu meinem Richter? Jedes Knie wird sich beugen, aber dann kann es zu spät sein. Wir haben am Freitag schon ein bisschen über Schuld gehört. Was ist Schuld? Schuld ist ja das, was uns umbringt, oder? Es ist gar nicht mal der Zucker. Nicht in erster Linie. Die Schuld, die Sünde, die tötet uns. Wenn ich Andi jetzt was antue, ich klaue bei ihm, keine Ahnung, was, ein Stift. Ich will ja nicht zu groß hinaus. So, ich gebe Andi den Stift zurück und sage, entschuldige mich. Was heißt das? Entschuldige mich. Kann er mich entschuldigen? Nein, kann er nicht. Er kann es mir vergeben, aber er kann mich nicht entschuldigen. Die Schuld, die bleibt bestehen, weil die Schuld ist auch vor Gott. Es wäre Diebstahl. Die Schuld kann er mir nicht vergeben. Wenn ich in der Bank 1000 Euro nehme und ich kann sie nicht zurückzahlen, dann gehe ich zum Banker und sage, entschuldige mich. Ne? Und dann sagt er, okay, Schwamm drüber, ich bezahle es für dich. Nein, er vergibt es mir. Er hat vielleicht Verständnis in meiner Situation. Aber die 1000 Euro minus, die bleiben stehen. Was ist mit meiner Schuld? Wer kann mir die Schuld nehmen? Wer hat denn Blut vergossen? Jesus, Gott, er kann es. Er vergab Schuld, während er hier auf Erden wandelte. Wo die Schriftgelehrten und Pharisäer sich aufgeregt haben. Wer ist denn dieser? Ja, er ist Gott, er kann es. Er kann das tun. Für mich persönlich. Er kann meine Schuld auf sich nehmen. Und ich denke, die meisten Männer können ein Lied davon singen, oder? Was geschieht Ostern mit den Frauen? Was geschieht mit den Frauen an Ostern? Mit ganz vielen. Die fangen an zu putzen, was das Zeug hält, oder? Nicht alle, aber gibt es. Die gibt es. Die gibt es. Es ist ein gutes Beispiel. Es ist ein gutes Beispiel. Schuld ist ja auch, kann man sagen, Dreck, oder? Den wir uns anhäufen. Wie ist das bei uns Christen, wo Jesus unser Retter ist? Was machen wir mit diesem Dreck? Wir machen immer wieder Osterputz, oder? Es gibt sogar einen Begriff dafür, Osterputz. Ne? Aber nicht nur zu Ostern, nicht nur einmal im Jahr. Wir bringen unsere Schuld vor Jesus und er vergibt uns. Er reinigt uns von all unserer Schuld, immer wieder aufs Neue. Aber was ist mit all denen, die diesen Zugang nicht haben? Ich muss an die Corona-Zeit denken. Es hat uns ja einiges gelehrt, ne, die Corona-Zeit, wo wir eingesperrt waren. Stellt euch mal vor, ihr hättet keinen Zugang mehr zu den Mülltonnen. Wie lange würde das gut gehen? Wie lange würde das... Ich mache es noch extremer. Was wäre, wenn der Abfluss noch verstopft wäre? Was würden wir tun? Ich habe schon mal im Fernsehen gesehen, da war eine Sendung über Messis. Ne? Sind ja die, die nichts wegwerfen. Da hat eine Person wirklich, die ist so weit gegangen, der Abfluss war kaputt bei ihr, die Toilette. Die hat das alles schön in Papier eingewickelt und in eine Dusche gelegt. Und die Dusche, die war bis oben hin voll. Ja, man schmunzelt, ne? Aber wie oft tun wir das mit unseren Sünden? Wir sind Meister da drin, oder? Es schön einzuwickeln und irgendwo dorthin zu legen, wo es nicht jeder sieht. Wir sind nach außen, sind wir immer die Guten. Wir sind vom Feinsten, ne? Aber was ist da drin? Ist die Duschkabine vielleicht auch bis oben hin schon voll? Aber welche Möglichkeit hat ein Mensch, der Gott nicht kennt? Welche Möglichkeit hat er? Der ist doch wie einer, der eingesperrt ist, der diesen Zugang nicht hat zu den Mülltonnen. Ich möchte jetzt nicht Jesus mit einer Mülltonne vergleichen. Also, ne? Versteht mich nicht falsch. Auf gar keinen Fall. Aber Jesus, er nimmt doch das, was uns beschäftigt. In Jesaja heißt es, er nahm all unsere Krankheiten, all unsere Schwachheit, all unsere Missetaten, nahm er auf sich. Das tat er für uns. Und ich muss jetzt ein bisschen blättern in meinen Papierchen hier. In Hebräer steht das, um die Verantwortung, die wir Menschen vor ihm haben. Ich bin hier total durcheinander, aber egal, ich lasse es mal. Das müsste in Hebräer 2, glaube ich, stehen. Da geht es darum, wenn doch schon beim ersten Bund, der über Mose, ja, der das Gesetz bekam, was geschah mit all denen, die sich nicht danach gerichtet haben? Herrlich. Man liest, man sucht in seinen Skripten, aber man guckt nicht in der Bibel rein, ne? Kapitel 2, Abvers 1. Da steht es doch, in Hebräer 2, Abvers 1. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Der Ungehorsam den ersten Bund gegenüber brachte schon Tod mit sich. Die wurden gesteinigt. Es gab da in der Wüste einen, der hat Holz gesammelt am Sabbat. Er wurde gesteinigt. Übertretung des Gebots. Wie viel mehr? Jesus selbst hat uns diese rettende Botschaft gebracht, nicht nur mit Worten, sondern mit seinem Blut. Die Verantwortung. Und so lesen wir auch über den zweiten Tod in der Offenbarung, was mit all denen geschieht, die das missachten. Sie werden gerichtet werden. Warum? Weil ihre Namen nicht im Buch des Lebens gefunden werden. Sie gehen in die Hölle. Das ist eine Ansage an all die, die es nicht ernst nehmen. Aus welchen Gründen auch immer. Auch das ist eine Information. Das ist nicht, um mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Nein, das ist eine Information, was man wissen muss. Spätestens mit dem Tod werde ich meine Knie beugen, ich werde bekennen, dass Jesus Herr ist, und ich werde gerichtet. Und Gott wird sich auch dadurch verherrlichen, durch sein gerechtes, gesprochenes Urteil. Und ich werde eine ganze Ewigkeit Zeit haben, darüber nachzudenken. In der Hölle. Und ich denke, das ist das, was wir nicht wollen, oder? Das ist das, was wir nicht wollen. Das ist diese Warnung, das ist diese Liebe, die Gott uns zeigt in seinem Wort. So wie wenn ich irgendwo ein Fenster brennen sehe im Hochgebäude. Man zerrt am liebsten jeden an den Haaren heraus. Man würde auch jetzt am liebsten jeden an den Haaren ziehen und sagen, Mensch. Aber wir haben die Information, die wir weitergeben können. Und das ist unsere Aufgabe, nicht mehr und nicht weniger. Diese Information an alle unsere Mitmenschen wiederzugeben. Und ich freue mich, wenn ich so in die Reihen schaue. Die meisten haben diese Entscheidung getroffen. Die meisten haben diese Entscheidung getroffen. Und das ist doch schön, oder? Wir leben in einer Zeit, wo es heißt, heute, wenn ihr die Stimme Gottes hört, verstockt euer Herz nicht. Heute erklingt noch dieser Ruf. Und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Ein Gebet weit entfernt. Das muss nicht mal hier sein, das kann irgendwo im Keller sein. Ein Gebet weit entfernt, nicht mehr. Also ich kann nicht sagen, ich hatte keine Zeit, dorthin zu fahren. Ich kann nicht sagen, ich hatte keine Zeit, ich war krank. Ich lag im Krankenbett mit 40 Fieber. Auch dort kann man das. Für all die, die in die Hölle kommen, wird es keine Entschuldigung geben. Es wird keine Entschuldigung geben. Es war eine Entscheidung, die man getroffen hat. Und das ist schade. Lass uns aufstehen und ich bete noch zum Schluss. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass ich dich erkennen durfte. Viel mehr noch, Herr, du hast mich erkannt. Du hast mich herausgezogen aus diesem ganzen Schlamm der Sünde, Herr. Du hast mich gereinigt. Und ich darf diese Gemeinschaft mit dir haben. Ich darf dein Wort haben. Du bist das Wort Gottes, Herr. Und ich darf darin lesen. Und ich darf mich jeden Tag aufs Neue daran erfreuen. Und von dir lernen, Herr. Herr, es gibt so viele Worte in deinem Buch, die wirklich Trost spenden. Aber es gibt auch Worte, sehr ernste Worte, die uns wirklich Angst machen. Angst, wenn wir an unsere Liebsten denken. An die Menschen, mit denen wir zusammen leben. An die, mit denen wir zusammen arbeiten jeden Tag. Die in der Nachbarschaft wohnen. Die uns irgendwie wirklich am Herzen liegen, Herr. Und wenn man sieht, dass sie sich anders entscheiden. Wir können es nur immer wieder vor dich bringen, Herr, dich um Gnade bitten, dass du die Herzen öffnest, dass du steinerne Herzen wirklich zu fleischerne Herzen machst, dass du Gnade schenkst, heute, solange dieses heute noch erklingt, dass man noch diese Entscheidung trifft. Schenk du Gnade dafür. Amen.